Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Mein bevorzugter Bitcoin-Broker holt euch 21% auf die Gebühren für die ersten 6 Monate mit dem Code Was Bitcoin bringt. Ja, und Was Bitcoin bringt, ist natürlich nicht nur das Thema jeder einzelnen Folge, die wir hier machen, sondern ganz speziell das Thema der heutigen Folge. Ich habe Johannes Grill da. Er ist seit vielen Jahren Präsident von Bitcoin Austria und wir machen heute mal ein kleines Experiment. Wir machen Bitcoin für unter Anführungszeichen Einsteiger. Wir gehen jede einzelne Frage durch, die in den Medien unter den unter Anführungszeichen Normies oder Newbies so gerne diskutiert wird. Vom Energieverbrauch über die NSE und den Quantencomputer, wie man Bitcoin auch kaufen kann, wenn man nur 50 Euro hat und nicht 50.000 Euro hat. Was Bitcoin dann auch wirklich bringt aus den verschiedenen Perspektiven für Westeuropäer, für Amerikaner oder auch für Afrikaner. Ja, und wir gehen dann wirklich Punkt für Punkt alles durch, was so ja, besprochen wird und hören uns dann seine Perspektive an, wo er es wirklich wunderbar erklärt, auch mit dieser, sage ich mal, schon fast Abgeklärtheit eines Bitcoiners, der jetzt schon mehrere Halvings erlebt hat, mehrere Bullenzyklen erlebt hat und Bärenzyklen erlebt hat und all das schon oft diskutiert hat, aber immer wieder auch dazulernt, updated und genau das sehen wir heute. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Ich verspreche, die ist auch unterhaltsam für jemanden, der sich mit Bitcoin schon besser auskennt. Es ist keine reine Einsteigerfolge, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, eben diese Inhalte, diese Fragen auch zu bringen, jetzt wo eben auch viele Menschen auf Bitcoin aufmerksam werden. Einerseits wegen des Preises und andererseits auch deswegen, ja, weil es eben immer wichtiger wird in einer Zeit der Inflation, in einer Zeit der Überwachung auch und einfach der wachsenden Unsicherheit. Da möchte man einfach vielleicht mal Eigenverantwortung übernehmen und Bitcoin ermöglicht das. Das ist auch der Grund, warum ich so, so gerne bei diesem Thema dranbleibe für euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Alles Gute. Ich habe heute hohen Besuch im Podcast. Ein Präsident ist da, und zwar der von Bitcoin Austria. Hallo Johannes Grill.
Hallo Nico, danke für die Einladung.
Wir machen heute ein Rollenspiel. Wir tun so, als wäre das jetzt hier nicht ein Bitcoin-Podcast, sondern irgendein beliebiger Wirtschaftspodcast und als wäre ich einer, der sich mit dem Thema noch nie beschäftigt hat, weil wir wollen heute einfach mal eine Folge machen, die irgendwo auch für unter Anführungszeichen Einsteiger und Noobs interessant ist. Reizt dich das?
Können wir gerne machen. Ich erkläre zwar Bitcoin schon ein paar Jahre lang, mal schauen, ob es sich bewährt hat und ob das funktioniert.
Ich frage dich eben heute ab nach deinen besten Erklärungen. Also Herr Grill, Sie sind jetzt Präsident seit 2011 von Bitcoin. Oder? Seit 2011 von Bitcoin
Austria? Präsident bin ich später geworden, aber ich bin seit Anfang an dabei.
Ist das nicht vorbei schon, dieses Bitcoin? Ist das nicht tot?
Also bei mir funktioniert es bis heute und ich habe erst gestern eine Zahlung gemacht mit Bitcoin. Von daher, das ist magische Internetgeld, funktioniert da immer noch.
Ist Bitcoin zum Bezahlen oder zum Investieren da?
Bitcoin ermöglicht. Und jeder kann es nutzen, wofür er es für richtig hält. Und wir müssen uns nicht mal darauf einigen, wofür es ist, sondern verwende es, wofür du es verwenden willst. Und ich verwende es, wofür ich es verwenden will. Und natürlich, wenn man ein bisschen einen Rückblick schaut, es ist schon auch für beide Varianten geeignet. Ja? Also ich bringe schon Zeit, nicht nur über Geld, nicht nur über die Distanz, ich bringe damit auch Kaufkraft und Geld über die Zeit. Und das hat bei Bitcoin bisher super funktioniert.
Du hast vorher im Vorgespräch hast du gesagt, du hast noch keine Folge von mir gesehen, wo Bitcoin erklärt wurde. Das finde ich cool.
Immer spannende Gäste und immer spannende Themen, die natürlich Bitcoin-Berührung haben, aber so eine klassische Erklärfolge. Ich habe auch nicht alle gesehen, muss ich zugeben. Ich schaue zwar immer gern rein, aber war eine dabei? Gab es das schon?
Müsste ich jetzt nachdenken. Was ist denn Bitcoin?
Tja, man kann sich Bitcoin und auch der Bitcoin-Erklärung auf ganz viele Arten und aus verschiedenen Richtungen nähern. Ich habe gelernt, am leichtesten ist es, wenn man weiß, wo man das Gegenüber abholen kann. Und wenn ich es versuche, ganz neutral zu erklären, auch ohne subjektive Wertung, dann muss ich eigentlich so anfangen, dass Bitcoin eigentlich nur, unter Anführungszeichen, eine Technologie ist, ein Protokoll, ein Regelwerk. Und dieses Regelwerk, das Konzept dazu und die Grundregeln hat eben Satoshi Nakamoto 2008 schon in diesem White Paper veröffentlicht. Diese Regeln wurden in Software gegossen, quasi als Programmierung, als Programm umgesetzt. Und wenn ich halt eine Software habe, die das Bitcoin-Protokoll versteht, dann kann diese Software Bitcoin empfangen und Bitcoin wieder senden. Also im Kern und völlig neutral betrachtet ist Bitcoin eine Technologie, ein Regelwerk. Und dann ist natürlich die Frage, was kann ich mit dieser Technologie anfangen? Und da ist jetzt das einer dieser wesentlichen Neuerungen, das vor Bitcoin nicht gab. Bitcoin ist eine Technologie, die mir Werttransfer ermöglicht, und zwar erlaubnisfrei. Ich brauche niemanden, um Erlaubnis zu fragen. Ich muss auch keine Ausweise wohin legen. Ich bin auf keine Gesetze, auf keine staatlichen Regulierungen und so weiter angewiesen, um Bitcoin zu nutzen. Sondern ich brauche nur eine Software. Die Software gibt es frei. Es gibt verschiedenste Varianten dieser Software, von der einfachen Wallet am Handy bis zu einer Full Node, also einem kompletten Server, den man selber betreiben kann in Bitcoin, für Bitcoin. Ich muss sie runterladen und kann im Prinzip starten und kann sofort Bitcoin empfangen. So, das ist mal was Wesentliches, was mir Bitcoin ermöglicht. Ich kann dank Internet auch am globalen Finanzsystem teilnehmen, egal wer ich bin und wo ich bin.
Aber warum sollte ich etwas nutzen wollen, das keinerlei quasi Identifikation oder Erlaubnis braucht, wenn ich jetzt nicht zum Beispiel ein Krimineller oder ein Terrorist oder ein krimineller Terrorist bin?
Tja, Bitcoin ist halt auch dafür alle da. Natürlich wird man versuchen, die ganzen kriminellen Dinge möglichst zu erschweren. Aber warum sollte man es nutzen? Also warum sollte ich es nutzen wollen? Naja, es könnte mir passieren, dass ich keinen Ausweis habe. Es könnte sein, dass mir einfach der Schutz meiner Privatsphäre, der Schutz meiner eigenen Verfügungsgewalt über mein Geld ein wesentliches Anliegen ist. Und ich habe auch schon ein paar wenige Leute getroffen, wo wir auch über Bitcoin gesprochen haben, die sagten, naja, alles gut und schön, ich denke, ich habe es verstanden, aber ich brauche es nicht, weil ich bin absolut zufrieden, so wie es jetzt ist in meinem Leben. Auch das ist legitim. Deswegen sage ich, man muss ein Problem kennen oder spüren oder auch für sich erkennen und dann kann man sich anschauen, ob Bitcoin die Lösung ist. Ich persönlich habe Bitcoin kennengelernt, ich kannte das Problem des internationalen Zahlungsverkehrs. Versuche aus Österreich 100 Euro nach Brasilien zu überweisen. Das ist ein Abenteuer. Zumindest vor 10 Jahren war das ein Abenteuer. Einfach mühsam im bestehenden Bankenfinanzsystem. Und dann entdeckt man eine Technologie wie Bitcoin, die einem plötzlich einen direkten Werttransfer ohne irgendeiner zwischengeschalteten Instanz ermöglicht und im Prinzip binnen Sekunden. Das geht mit Lichtgeschwindigkeit um den Globus, unsere Datenpakete und damit auch Bitcoin.
Das heißt, Bitcoin ist eigentlich, wenn man es aus der Perspektive dessen, welches Problem ich damit lösen will, betrachtet, etwas anderes für einen Brasilianer, als es für einen Deutschen ist oder einen Nigerianer oder einen Kambodschianer.
So ist es. Die Leute kennen ja auch unterschiedliche Probleme. Jetzt hat man bei uns, also meine ich jetzt in der westlichen Welt, also das, was man als westliche Welt bezeichnet, Mitteleuropa, Euro ist ja vergleichsweise stabil, verglichen mit einer türkischen Lira, dem, was in Zimbabwe oder Venezuela passiert mit der staatlichen Währung. Und deswegen haben wir auch eine andere Einschätzung, so in der Breite, als vielleicht die Menschen dort zum Thema Bitcoin haben. Und deswegen hat man bei uns eher so diesen, sagen, Investment, vielleicht auch oberflächlich betrachtet spekulatives Investment im Kopf. Und woanders kann das eine Art Lebensretter sein. Oder überhaupt die Chance, am Wirtschaftsleben teilzunehmen. Ich meine, wenn man sich einen Uber-Fahrer, einen einfachen in irgendeinem autokratisch regierten afrikanischen Land anschaut, der hat dank Bitcoin plötzlich Eigentumsrechte, ähnliche Eigentumsrechte wie vielleicht ein Immobilieninvestor bei uns in der westlichen, liberalen, demokratischen Welt. Ja. Und das ist was,
vielleicht
was
für dem entscheidend ist. Vielleicht sogar noch bessere, weil die Eigentumsrechte sind ja bei uns eher so unter Beschuss. Ja.
Ich meine, das ist auch was. Bitcoin ist halt auch frei von willkürlichen Einflüssen, egal ob man es gut oder schlecht findet.
Was heißt, man hat die Eigentumsrechte? Also wie halte ich Bitcoin?
Grundsätzlich hat man bei Bitcoin, was man selber hält, sind die Zugriffsdaten, die Zugangsdaten. Ganz salopp, das Passwort zu seinem Bitcoin-Konto, das ist, was man selber hält. Und dieses Bitcoin-Konto erstellt auch nicht irgendjemanden für dich, sondern das erstellst du dir selber. Die Software, die du auf deinem Computer hast, auf deinem Handy. Und damit hat nur jene Person Zugriff auf deine Bitcoin, auf dein Vermögen, die diese Information, diese Zugangsdaten kennt. Also der Schlüssel, der Private Key im Fachsprech. Und damit hast du halt auch technisch garantiert nur selbst die Verfügungsgewalt drüber. Das geht so weit, es gibt immer diese Überlegungen, was ist, wenn Staaten den Bitcoin verbieten? Naja, ich habe dann, wenn ich Bitcoin selber halte, immer noch die Freiheit zu entscheiden, halte ich mich ans Gesetz oder verlasse ich das Land, Abstimmung mit den Füßen, wie das die Schweizer nennen, und kaufe mir in Brasilien ein neues Handy, gebe meine Zugriffsdaten ein und habe mein Vermögen mitgenommen. Also diese Freiheit kann dir bei Bitcoin keiner nehmen.
Kann ein Staat es mir überhaupt verbieten, ein Passwort zu wissen?
Gesetze kann man für alles Mögliche erlassen. Ich zitiere da gerne, es ist ein uralt Video, finden wir bis heute auf YouTube, vielleicht was für die Shownotes. Elektrischer Reporter ZDF, einer der ersten Fernsehbeiträge, die ich über Bitcoin gesehen habe. Und da ist ein Professor einer deutschen Uni interviewt worden und der wurde gefragt, ja, wie werden die Staaten auf sowas reagieren? Wir reden jetzt von 2011. Und der sagt, ja, natürlich wird es Versuche geben, Bitcoin zu verhindern, zu verbieten, aber genauso gut könnte man ein Gesetz gegen die Schwerkraft erlassen. Hätte einen ähnlichen Erfolg.
Den müssen wir suchen, den Professor, der damals das Interview gegeben hat. Ja? Der lebt wahrscheinlich inzwischen in El Salvador am Strand. Aber wozu brauche ich jetzt Bitcoin als Österreicher? Es ist doch, oder als Deutscher, ist doch bei uns alles wunderbar, oder? Das Finanzsystem funktioniert, die Steuern sind wunderbar niedrig, es geht uns doch gut.
Ja, wenn man es so sieht, passt, sind wir fertig. Schönen Tag noch, ich gehe und mache was anderes. Nein, auch da ist nicht ein Erkenntnisprozess oder man beschäftigt sich mit, wenn man jetzt gar kein Problem sieht, einfach mal Geldgeschichte. Also ich bin Informatiker. Ich habe Bitcoin zuerst technisch kapiert und dann den ganzen Rest dazugelernt. Ich habe Bücher gelesen über Geldgeschichte, Biografien über die Zentralbankchefs der Zeit von 1900 bis nach dem Ersten Weltkrieg. Und also das nur ein paar Beispiele. Und wenn man sieht, was in der Historie die Staaten, insbesondere in Krisensituationen, einfach machen, was man davor als gegeben oder als garantierte Rechte sieht, dann sieht man, dass es einen massiven Bedarf für etwas gibt, eine Geldeinheit, ein Werttool, eine Werttechnologie, die nicht für politische Zwecke manipulierbar ist. Und das ist halt Bitcoin. Das ist ein sehr langfristig philosophisch gedachter Ansatz vielleicht, aber das ist was, was jeden betrifft, der noch ein paar Jahre leben will. Ja. Was anderes ist, ich bin jung, habe vielleicht begonnen zu arbeiten, verdiene mein erstes Geld, gebe vielleicht nicht alles aus, weiß noch nicht genau, jetzt bin ich 25, bis 30, so hat man vielleicht im Kopf das klassische Eigentum, Eigentumswohnung oder Häusel bauen. Versuch mal mit Euro auf eine Immobilie zu sparen. Die Preise entwickeln sich vor dir schneller weg, so wie die Karotte vor der Nase, die immer sich von dir entfernt, als du sparen kannst. Das Geld, das du sparst, verliert schneller an Kaufkraft, als du je dein Ziel erreichst. Weil unser Geld hat auch nicht mehr Hartes, es ist kein gesundes Geld mehr. Also diese Lirafizierung vom Euro, die passiert schon. Und wenn man dann wieder mit Leuten diskutiert, dann sagen sie, ja, aber die Inflation geht jetzt eh wieder runter. Und überraschend für mich, aber vielleicht auch wieder nicht, und Finanzbildung, da sind wir gleich beim nächsten Thema, wenn die Inflation von 10% auf 3% sinkt, heißt das ja nur, dass die Preise nicht mehr ganz so schnell steigen. Ja. Es geht immer on top weiter. Und wie soll man die Leute dann abholen? Ja?
Hast du da in den letzten Jahren ein Zuwachsen wirklich auch des Bewusstseins gemerkt bei dieser ganzen Inflationsgeschichte oder haben die Leute quasi noch immer den Kopf im Sand?
Reden wir über Coinfinity, meiner Meinung nach die erste Adresse, wenn es um Bitcoin-Anliegen geht. Sparplan, ganz klar, Lightning-Integration ist schon da. Es gibt eine eigene Wallet in der App inzwischen und eine absolute Top-Betreuung, sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden. Die Gebühren sind günstig, Spreads gibt es gar keine und die maximale Sicherheit, die wird gewährleistet durch die Registrierung als Bitcoin-Broker bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Höchste Sicherheitsstandards sind da Voraussetzung. Wie gesagt, die Gebühren sind transparent und um sie nochmal günstiger zu machen, nutzt ihr am besten den Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort. Dann spart ihr euch 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten und habt das gute Gefühl, bei Coinfinity eure Sats zu stacken. Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Mark Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen. Wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li.
Schmerzen im realen oder im bestehenden System sorgen immer dafür, dass die Leute ein bisschen Auswege suchen oder sich mit anderen Themen beschäftigen. Und da waren natürlich schon die vergleichsweise ungewohnt hohen Inflationsraten ein Thema. Und viele haben gejammert. Und ein paar sind auf ihrer Suche nach Auswegen, Alternativen natürlich wieder bei Bitcoin gelandet. Historisch, wenn man so ein Jahrzehnt zurückblickt, waren es natürlich immer die Hype-Cycles, also die großen Kurssprünge bei Bitcoin, die Leute reingezogen haben, weil das mediale Aufmerksamkeit schafft. Und es ist legitim, Bitcoin zu investieren, um quasi seine Kaufkraft zu vermehren. Das ist ja auch einer der Grundnutzen, die Bitcoin mitbringt. Und das zieht dann Leute an. Die, die sich nur oberflächlich damit beschäftigen, kann man auch gleich sagen, sobald wieder mal der Kurs runtergeht, sind die wieder weg. Also diese schwachen Hände, die zittrigen Hände werden dann relativ rasch aus dem Markt gespült. Und dann hilft es natürlich ungemein, wenn man sich ein bisschen mehr mit Geldsystem, Wirtschaft, Politik und Geldgeschichte beschäftigt hat und den langfristigen Fokus erkennt. Weil dann tut mir ein Tipp, also sprich ein Kursrückgang von 10%, 20%, 30% oder auch 50% und es ist eh schon alles relativ harmlos. Wir hatten vor 10 Jahren ganz andere Volatilität und Kursschwankungen da im Bitcoin. Dann halte ich das viel leichter aus, weil ich quasi sehe, ich sehe das Ziel oder ich sehe die Richtung. Ein Ziel gibt es ja nicht, das ist ja ein unendlicher Prozess, wo sich das Ganze hinbewegen kann.
Also der Euro ist jetzt die Lira und wird gedruckt, aber woher weiß ich, dass jetzt nicht einfach mehr Bitcoin gedruckt werden?
Das ist das Schöne an der Technologie. Das muss man weder dir noch mir glauben, sondern ich kann, also das ist eigentlich spannend, auch Bitcoin ist dann plötzlich das strengst regulierte Geldform, die Menschheit je hatte, weil es komplett transparent ist. Ich sehe genau, zu welchem Zeitpunkt welcher Bitcoin quasi in Umlauf kommt, entsteht und die Gesamtmenge. Und das kann meine Software permanent prüfen und damit ist immer gewährleistet, dass die Regeln quasi eingehalten werden. Aber 21 Millionen ist eben das Maximum.
Ich glaube, darauf wollte ich hinaus.
Genau. Es kann und wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Ganz genau 20.999.000 und noch ein paar zerquetschte Neuner hinten nach. Und diese Menge werden wir ungefähr im Jahr 2140 erreichen.
Aber wenn ich hergehe und sage, ich mache jetzt das 42 Millionen Bitcoin und ich überzeuge einen Großteil der Bitcoiner mit mir mitzukommen, dann kann es schon mehr als 21 Millionen geben.
Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst die Software nehmen, die Regeln, also diese Grundregeln ändern, umprogrammieren und das Ganze auf die Menschheit loslassen. Wenn du genug Leute überzeugst, dann wird auch dieser neue Coin, der Nico-Coin, florieren. Ja, du fängst mit null an. Der Netzwerkeffekt, diese hunderten Millionen Bitcoin-Nutzer, diese Chance, also das müsstest du nicht aufholen. Aber wir haben ja eh zigtausende Krypto-Dinge, wo man irgendwelche Dinge ausprobiert. Aber wirklich Bitcoin ablösen, man sucht, also ich persönlich suche immer noch nach irgendwas, also man sucht immer den Fallstrick. Mhm. Was könnte Bitcoin gefährlich werden? Ja? Und dann sehe ich sagen, auf der technischen Seite, es ist eben nicht nur die technischen Komponenten. Natürlich kann man etwas an Allzahl besser machen, an Allzahl privater, schneller, was auch immer. Aber diesen Vorsprung, den Bitcoin hat, diesen sozialen Konsens, der da rundherum entstanden ist, den holt man nicht mehr auf. Das holt man maximal dann auf, wenn etwas massiv und Potenzen besser wäre und Probleme löst, die Bitcoin hat. Ich finde nichts. Ich sehe keine Möglichkeiten, aber sag niemals nie. So, das ist das eine. Das andere, ähnlich unwahrscheinlich, dass die Staaten zu einer gesunden Geldpolitik zurückkehren. Weil das wird ja wieder Schmerzen im realen System verursachen. Also wenn man jetzt plötzlich harte Geldpolitik fährt und Staatsfinanzierung oder in Schieflage geratene Banken nicht mehr mit der Notenpresse denen Liquidität zur Verfügung stellt, ja, da haben wir die nächsten Katastrophen. Also der Ausweg ist zu. So, und damit bleibt über. Ich habe mit Bitcoin eine Technologie, die nicht durch menschliche Willkür änderbar ist und schon gar nicht durch politische Eingriffe. wo ich absolut harte Geldmenge habe, nämlich absolut 21 Millionen. Das kann nicht verwässert werden. Es werden nur Bitcoin verloren, weil die Leute ihre Zugriffsdaten verlieren, keine gescheiten Backups haben. Das heißt aber auch nur, es wird noch härter, weil die Leute, die noch darüber verfügen können, also die Gesamtmenge schrumpft dadurch ein bisschen. Und es bleibt dann eigentlich kein Grund mehr über, warum sich Bitcoin nicht weiter etablieren, weiter durchsetzen sollte.
Naja, mein Nachbar sagt, Bitcoin ist so eine alte Technologie und er setzt auf Ethereum, Solana und Cardano. Das ist die Zukunft, hat er gesagt, weil da mache ich dann Smart Contracts und kaufe Affenbildchen und DeFi. Also er verdient sehr viel Geld mit Yield Farming auch.
Ja. Das hört man sogar manchmal von Technologieexperten. Die haben halt wirklich nur diesen einen Fokus auf Programmcode, auf irgendwelche Datenbanktechniken, aber denen fehlt alles andere. Denen fehlt der Blick in die Geldgeschichte, denen fehlt der Blick auf wirtschaftliche Zusammenhänge und auf Netzwerkeffekte, auf das soziale Interagieren von Menschen. Und ja, natürlich, es kommen auch viele Leute über diese, du hast es mal fachlich korrekt als Shitcoin bezeichnet, über diese Shitcoin-Schiene in den Space, weil sie vielleicht von diesen casinoartigen, spekulativen Elementen angelockt werden, entdecken dann möglicherweise doch irgendwann Bitcoin, wenn sie bei der spekulativen Variante auf die Nase fallen und haben halt zwischendurch einen Teil ihres Ersparten verbrannt. Ja. Und dass es einzelne Glücksritter gibt, die genau von diesen 10.000 Coins den einen erwischen, der an der Performance Bitcoin halt mal kurzfristig abhängt, kann auch passieren. Und gerade jene, die halt gerade mal auf das richtige Pferd gesetzt haben, die schreien dann laut rum und die wenigsten twittern oder posten irgendwo, halt habe ich wieder mal 50.000 Euro verschossen.
Aber woher bist du dir so sicher, dass es eben nichts Besseres gibt, dass da nichts nachkommt? Nein,
die Sicherheit kann es nicht geben. Das ist eine Erkenntnis, die sich bei mir in einem guten Jahrzehnt ergeben hat und auch aus dem Netzwerkeffekt heraus. Wenn ich heute der einzige Mensch auf der Welt bin, der ein Telefon oder ein Handy besitzt, dann ist das Ding relativ nutzlos. Wenn jetzt aber Millionen Leute Handys haben, ja, dann gebe ich es fast gar nicht mehr aus der Hand, weil es einfach unglaublich nützlich wird, dadurch, dass viele Menschen verwenden. Und Bitcoin hat mittlerweile so einen Grundsockel an Usability, an Userbase erreicht, den andere wahrscheinlich nicht mehr so schnell einholen können. Ja, es müsste halt wirklich massiv irgendwas, ein Problem, das ich noch nicht gesehen habe, von etwas anderem gelöst werden, das Bitcoin nicht lösen kann. Und das muss so entscheidend sein, dass einfach ein großer Teil der Menschen auf dieses neue, noch neuere Geld setzt. Jetzt sind wir aber schon sehr tief in der Philosophie.
Aber sagen wir jetzt, ich bin jetzt überzeugt von dieser Bitcoin-Sache, ja, und ich steige da jetzt ein. Ein Bitcoin kostet ja mehrere 10.000 Euro. Das kann sich ja kein Mensch leisten.
Bitcoin hat 8 Nachkommastellen. Also man kann einen Bitcoin in 100 Millionen Satoshis, das ist der Name der kleinen Einheit, teilen. Und damit kannst du auch im Cent-Bereich Bitcoin halten, kaufen, erwerben. Ein bisschen auf die Gebühren aufpassen bei ganz kleinen Beträgen.
Aha, das heißt, ich muss nicht einen ganzen Bitcoin kaufen.
Richtig, du kannst Bitcoin für 50 Euro kaufen, du kannst einen Dauerauftrag einrichten und einmal im Monat Bitcoin dir auf Lager legen. Und also ist überhaupt kein Problem.
Gut, das ist auf jeden Fall mal abgehakt, aber jetzt habe ich eine Studie gelesen von einem renommierten Blogger mit Notenbank-Hintergrund aus Holland, der sagt, dass eine Transaktion von Bitcoin mehr Strom verbraucht als der Warp-Antrieb von Raumschiff Enterprise. Ist das nicht schlecht für die Umwelt?
Ja, diese Information ist was schon seit Jahren kursiert. Es ist einfach eine falsche Information, die man auch, halt nachdem es die Medien auch immer wieder bei Copy-Paste publizieren, nicht so leicht aus den Köpfen der Menschen kriegt. Und da geht es auch nicht um eine Bewertung, ob das gut oder schlecht ist, aber rein technisch ist es so, dass der Stromverbrauch von Bitcoin völlig unabhängig ist von der Anzahl der Transaktionen. Das, was dort vermischt wurde, wo der Energieaufwand den Miner benutzen, um das Netzwerk abzusichern, mit einer Anzahl von stattfindenden Transaktionen. Aber es ist völlig egal, wie viele Bitcoin-Transaktionen gemacht werden und wie viel Stromverbrauch tatsächlich stattfindet. Der Stromverbrauch.
Aber genau, also, okay, also pro, okay, dann sagen wir mal, eine Transaktion ist okay, aber ist jetzt dieser Stromverbrauch, ist der wirklich notwendig?
Der Stromverbrauch ist nützlich. Er ist nicht notwendig. Bitcoin hat ja 2009 gestartet und hat quasi nahezu keinen Strom verbraucht. Und selbst das Ausschütten, das Neuerzeugen von Bitcoin passiert über die Zeit. Und ich kann dann einen bekannten Bitcoiner zitieren, der hat das eigentlich perfekt formuliert. Bitcoin werden über die Zeit ausgeschüttet, ganz unabhängig vom Stromverbrauch. Der Stromeinsatz der Bitcoin-Miner ist eigentlich nur ein Maßstab für das Interesse an Bitcoin. Also wenn Bitcoin niemand interessieren würde, würde Satoshi wahrscheinlich bis heute alleine meinen oder schon längst ein neues Projekt angegangen haben. Und aber nachdem offenbar großes Interesse da ist, sind Leute, die meist Zugang zu günstigen Stromquellen haben, oft auch schon sehr CO2-neutralen ökologischen Strom oder auch quasi Strom als Abfallprodukt. Strom gibt es auch im Überschuss an manchen Orten und Regionen. Die nutzen dann diesen Strom, um Rechenleistung für die Absicherung des Bitcoin-Netzwerkes zur Verfügung zu stellen. Und der Anreiz ist, dass sie eben so Bitcoin erhalten, die an der Neuausschüttung beteiligt sind.
Aber jetzt sagst du, dass Bitcoin super ist. Aber was ist, wenn andere Leute Bitcoin nicht super finden und dann nimmst du denen den Strom weg?
Ja, die wenigsten Miner, oder ich kenne keine Miner, die wirtschaftlich tätig sind, die irgendjemandem den Strom wegnehmen, weil ein Miner kann nur dann wirtschaftlich sinnvoll operieren, wenn er günstigen Strom hat. Und der Strom ist halt dort günstig, wo er im Überfluss ist oder wo halt auch keine oder wenig Nachfrage besteht. Und deswegen in Mitteleuropa braucht sich niemand fürchten, dass irgendein Bitcoin-Miner jemand Strom wegnimmt oder die Strompreise nach oben treibt, weil das mit unseren Stromkosten, langsam ist es zwar wieder ein bisschen billiger, aber mit den ganzen Nebengebühren wirtschaftlich eigentlich keinen Sinn macht. Es macht dann Sinn, und das ist was ich mir jetzt am eigenen Leib quasi selber gerade überlege, PV-Anlage wollen wir installieren, Netzbetreiber sagt, wir dürfen maximal 4 kW, 4000 Watt einspeisen, ich habe ein Einspeiselimit, könnte aber locker 10, 15, 20 kW Peak auf meinem Dach montieren und werde dann, insbesondere wenn die Sonne halt wirklich gut scheint und von Mai bis September wahrscheinlich im Strom schwimmen, den ich dann nicht mehr los werde. Ja. Und jetzt rechne ich herum und da könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass es plötzlich spannend ist, ein paar alte, recycelte Hardware-Miner, die Profis schon ausgeschieden haben, weil sie nicht mehr ganz so effizient sind, günstig zu erwerben. Und die lasse ich dann einfach nur in jenen Zeiten laufen, wo ich Strom wegschmeißen müsste, wo ich abriegeln müsste und habe damit ein bisschen einen Kostendeckungsbeitrag für meine PV-Investitionen. Und der Vorteil von meiner an sich überdimensionierten PV-Anlage ist, dass ich von Oktober bis März, April aber relativ gut durchkomme. Da brauche ich dann, lasse ich die Miner nicht laufen.
Aber in der Zeit, wo es nicht so viel Sonne gibt.
Genau, da ist mein Haus versorgt, da kann ich mein Auto laden, das passt. Aber in den Überschusszeiten habe ich einfach, das Netz nimmt es nicht ab, beziehungsweise sehen wir auch immer öfter negative Strompreise in den Märkten. Das ist ein eigenes Thema. Strompreis in Europa oder generell, also negative Phasen werden wir immer häufiger sehen, wo wirklich Strom, wo dafür bezahlt wird, dass jemand Strom konsumiert. Also in diesen Überschusszeiten, auch in meinem eigenen Überschuss, wo ich Strom nicht loswerde, brauche ich dann nicht abriegeln oder Strom wegwerfen, sondern ich kann das dann nutzen, um noch den ein oder anderen Cent, also die ein oder andere Kilowattstunde in ein paar Cent zu verwandeln. Das hilft dem Bitcoin-Netzwerk, das hilft der Umwelt, weil ich halt von Oktober bis März weniger regulären Strom beziehen muss und besser durchkomme. Und das hilft mir, weil ich eine schnellere Amortisation von meiner PV-Anlage erreichen kann.
Das heißt aber, Moment, ich dachte, Bitcoin sei eine Umweltsau. Das heißt ja dann, dass ich Bitcoin nutzen kann, um erneuerbare Energien sogar Anreiz zu setzen, das auszubauen.
Tja, völlig neue Erkenntnis, ja. Na, tatsächlich ist es so. Und es gibt in ganz unterschiedlichen Bereichen, Bitcoin gibt in ganz unterschiedlichen Bereichen Anreize, vielleicht auch etwa, also wirtschaftliche Anreize, nämlich die ganz ohne staatlichen Fördergeld und Zwänge auskommen, CO2-neutrale Energie nutzbar zu machen und setzt somit einen positiven ökologischen Effekt um. Und können wir schon ein bisschen tiefer einsteigen, aber es gibt so Projekte, ich habe zuletzt in El Salvador Amerikaner kennengelernt, die im tropischen Regenwald irgendwo in der ecuadorianisch-kolumbianischen Grenze auch Mining-Anlagen hinstellen. Da gibt es auch keine Stromkabel hin und nichts. Dort wird an sich fossil Erdöl gefördert. Durch die Regierung, durch regierungsnahe Konzerne. Die haben obendrauf Methan-Gasglocken. Mhm. Und dieses Methan ist ja noch viel schädlicher für die Umwelt als CO2, ein Faktor 80. Und plötzlich gibt es einen Anreiz für die, dass die dort das Methangas einfangen. Die haben einen Container, der ein Generator ist, 10 Container daneben, wo Bitcoin-Mining-Hardware drinnen ist, eine Starlink-Antenne von Tesla auf dem Container drauf. Und plötzlich gibt es einen Anreiz, dieses Gas nicht ungenutzt in die Atmosphäre zu jagen, sondern damit Bitcoin zu minen. Das ist dann im industriellen Maßstab. Das, was ich privat vielleicht mache, hat einen Vergleich mit dem eher einen Hobbycharakter. Aber dafür gibt es halt auch viel, viel mehr wahrscheinlich, die PV-Anlage haben. Und Einspeiselimit ist ein Thema, auf das ich immer wieder stoße.
Ja, natürlich. Das hört man oft und ist natürlich ein Thema bei uns. Aber das heißt ja, ich meine, ich sehe dann immer in den Zeitungen, sehe ich immer so, Bitcoin-CO2-Ausstoß ist größer als der vom Mond. Das ist dann mit Bildern von irgendwelchen Schloten illustriert. Und jetzt erklärst du mir hier, Greta würde Bitcoin meinen.
Ich weiß nicht, ob die Greta Bitcoin meint, aber 2017, glaube ich, war zu lesen, dass wenn Bitcoin weiterhin existiert und sich da gut entwickelt, dass unsere Ozeane 2020 verdampfen würden. Ich war vorige Woche übrigens mit Elektroauto an der italienischen Adria. Da ist noch genug Wasser da und das Wasser war relativ frisch. Also das könnte man auch noch ein bisschen anheizen.
Okay, ich fange jetzt auch an, mich für Elektroautos zu interessieren. Ich sehe da auch wirklich einige interessante Parallelen. Also der Strom also sagen wir so, es ist vielleicht gar kein Zufall, dass Tesla eine der wenigen Firmen sind, die schon jetzt im großen Stil Bitcoin zumindest auf der Bilanz haben.
Naja, offen für neue Technologien, ein bisschen einen genaueren Blick drauf werfen. Diese sehr oberflächlichen Meldungen, dass Bitcoin jetzt mit Stromverbrauch da so problematisch wäre, die wenigsten Journalisten haben selber darüber nachgedacht. Ja, ich will jetzt nicht mit niemandem nah anfeinden, aber jene Journalisten und auch generell jene Menschen, die sich das Thema genauer anschauen, kommen meistens zu anderen Schlüssen. Es ist auch ein Problem, wenn man eine Veranstaltung macht und versucht, Kritiker zu finden. Versuch mal, gute Bitcoin-Kritiker zu finden. Es ist spannenderweise schwierig. Versuch, Leute zu finden, die sich eingehend mit Bitcoin beschäftigt haben, die vielleicht eine gewisse Grundbreite haben vom Verständnis, wie die Welt so läuft. Und dann immer noch Bitcoin massiv negativ sehen. Ist schwierig.
Aber sind Bitcoiner nicht rechtslibertäre Spinner? Also die Cousine meiner Frau war auf Twitter und die haben sie da beflegelt und gesagt, Steuern sind Raub und sie soll dabei Spaß haben, arm zu bleiben. Und dann hat sie gesagt, also mit Bitcoin will sie nichts mehr zu tun haben.
Die Twitter-Bubble. Liebe Grüße, Markus.
Rechtslibertär war auch eine Persiflage. Okay? Ja. Natürlich gibt es das nicht.
Ja. Ja? Was wollte ich dazu sagen? Bitcoin ist für alle da und wenn man Bitcoin sich mal politisch überlegt, das passt ja in Wirklichkeit auch überall rein. Und gerade mit der Adaption von Bitcoin, das heißt, immer mehr Leute beschäftigen sich damit, nutzen Bitcoin. Das heißt, wir werden politisch bald, vielleicht haben wir es auch schon, eine ähnliche Vielfalt haben an Meinungen, an Einschätzungen zu verschiedenen Themen, wie sie auch in der restlichen Welt besteht. Bitcoiner und der Israel-Palästinenser-Konflikt.
Um Gottes Willen, sofort aufhören zu reden.
Du wirst Bitcoiner finden für beide, die beide Positionen mit einer Begeisterung vertreten. Und trotzdem, bei dem Bitcoin finden wir wieder zusammen.
Es gibt eine harmlosere Variante. Ja. Es gibt ja Bitcoin-Veganer und Bitcoin-Carnivores.
Ja? Zum Beispiel, ja. Und ja, von daher, auch also Bitcoin in der Politik ist auch wieder sowas, wo ich mir denke, es wäre natürlich schön, wenn es Know-how gäbe. Und dass mir wiederum egal, in welche Partei oder welche Farbe jemand hat. Einfach weil Know-how, genauso, wenn sich Medienleute mit Bitcoin auskennen, kommen gute Qualitätsartikel raus. Wenn sich Politiker mit Bitcoin auskennen, dann haben wir bessere Chancen für sinnvollere Regulierung, Gesetze und so weiter. Und ja, vielleicht poppen im Laufe der Zeit noch ein paar auf.
Aber gibt es nicht zumindest irgendwelche Nachteile bei dieser Bitcoin-Sache?
Ja, natürlich. Es kann passieren, dass man da völlig reinkippt in das Thema und dann zumindest eine Zeit lang mal sein restliches Leben vielleicht vernachlässigt. Aber es ist auch das was wert. Also sich mit Bitcoin ausgiebig zu beschäftigen, ist was, was für viele auch, das ist einfach nützlich und hilft dir und hilft den Menschen. Jemandem Bitcoin zu erklären, ist es nicht, weil ich jemandem Bitcoin verkaufen will, sondern ich erkläre dann jemandem Bitcoin, der sich dafür interessiert. Und ich weiß oder ich glaube für mich, dass ich dann, dass ich dem was Gutes tue. Ja, es hat eigentlich eine altruistische Motivation, über Bitcoin zu sprechen und Leute in dem Bereich ein bisschen aufzuklären.
Ich habe mir aber angesehen, wie viel Bitcoin besitzt und festgestellt, dass die Vermögensverteilung extrem ungleich ist und eigentlich nur eine kleine Hand von großen sogenannten Wahlen die meisten Bitcoin besitzt. Und ich kann ja jetzt kaum noch da mitmachen. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%.
Naja, du hättest, alle haben die gleichen Chancen gehabt. Also man hat auch heute noch die gleiche Chance. Du musst dir heute überlegen, die Vergangenheit können wir eh nicht ändern. Du musst dir heute überlegen, ist es das Thema wert, sich damit zu beschäftigen? Und dann aufgrund deiner Erkenntnis ist es wert, da vielleicht einen Teil meiner Arbeitsleistung, meines Geldes in Bitcoin zu speichern. Das Risiko einzugehen. Ich persönlich sehe es als höheres Risiko, keine Bitcoin zu haben, als Bitcoin zu haben. Also null Bitcoin, das ist Spekulation. Ja. Jetzt all in, natürlich brauche ich Liquidität und wir zahlen weiterhin in Euro und die Kurse schwanken. Aber das Gefährlichere ist, Bitcoin zu ignorieren. Das ist meine Erkenntnis wiederum. Was war die Ursprungsfrage?
Ob es nicht unfair verteilt ist?
Nein, weil es hat jeder die gleichen Chancen. Und das Schöne ist, im Laufe der Zeit werden sich Bitcoin gleichmäßiger verteilen. Das heißt, wenn jemand vielleicht aus früheren Tagen größere Menge Bitcoin hat, die heute natürlich ein beträchtlicher Wert sind, dann hat er es geschafft, das Zeug über die Zeit zu bringen. Er hat wahrscheinlich eine gewisse Erkenntnis gehabt, dass er eben auch diese Täler, diese Kursrückgänge übersteht und nicht in Panik verkauft hat. Und irgendwann will man es ja nutzen zu seinem Leben. Es bringt ja nichts, Unmengen von Bitcoins auf Halde zu legen und irgendwann zu sterben. Die meisten von uns wollen ja ein Leben führen, sinnstiftend, einen gewissen Grundwohlstand gehört ja dazu, dass ich mir nicht Sorgen machen muss, wo lebe ich, wo schlafe ich morgen, was esse ich morgen. Sicherheit für sich und die Familie und die engsten Angehörigen. Und das kostet in unserer Wirtschaft, in unserem System Geld. Also werde ich einen Teil, wenn ich viele Bitcoin habe, nutzen, auch um mein Leben zu gestalten. Und dann gebe ich die Bitcoin aus, dann kriegt es jemand anderer. Und das heißt, im Laufe der Zeit werden sich Bitcoin gleichmäßiger verteilen. Beim bestehenden System habe ich zeitweise den umgekehrten Eindruck. Ja, da gibt es ja dann so Effekte, dass...
Das ist nicht nur ein Eindruck.
Ja, da gibt es ja dann so Effekte, dass jemand, der schon viel Kapital hat, sei es Immobilien, Unternehmensanteile, was auch immer, leichter an neues Geld kommt. Er hat dann Sicherheiten, kann das hinterlegen bei der Bank und bekommt nochmal ein paar Millionen drauf, um das nächste Projekt zu finanzieren. Und damit konzentriert sich's eher. Wenn man Geld nicht einfach auf Knopfdruck schaffen kann, sondern das vielleicht sogar absolut begrenzt ist wie bei Bitcoin, dann wird sich Geld tendenziell im Laufe der Zeit eher verteilen.
Also was du sagst, ist, ja, im Ende des Tages kann ich damit nichts machen, außer es auszugeben.
Ich kann es ausgeben und ich kann es weitergeben. Ja, und wenn ich zwei Kinder habe, auch dann verteilt es sich. Mhm. Und dann wird es in der nächsten Generation ausgegeben.
Was mache ich denn? Du hast ja vorher gesagt, mein Zugang zu Bitcoin ist nur dieses Passwort, dieser Schlüssel. Was mache ich denn, wenn ich den verliere?
Ja, wenn man kein Backup hat, keine Kopie davon, dann hast du auch deine Bitcoin abgegeben. Dann kannst du weinen gehen oder wieder von vorne anfangen, was das Bitcoin-Sparen betrifft. Deswegen, in der Praxis ist es so, das war früher auch ein bisschen schwieriger, heutzutage am besten besorge ich mir ein Hardware-Wallet, das Ding schaut so ähnlich aus wie ein USB-Stick. Das ist dann meine Schlüsselverwaltung. Da muss ich auch nicht darauf aufpassen, dass ich einen Trojaner am PC oder am Handy habe, sondern die Sicherheit ist in diesen Hardware-Wallets gekapselt. Wenn ich erstmalig mit so einem Hardware-Wallet ein Geldbörsel einrichte, ein Bitcoin-Wallet einrichte, dann zwingt mich dieses Gerät, diese Wörter, man sieht heutzutage 12 oder 24 englische Wörter, das zwingt mir das Gerät, das abzuschreiben. Und diese 12 oder 24 Wörter, die stellen eigentlich nur eine menschlich lesbare Form meines Passworts, meiner Zugangsdaten zu meinem Bitcoin dar. So, das heißt, ich habe ein Hardware-Gerät, ein kleines, mit dem ich meine Bitcoin verwalten kann, halten und sicher aufbewahren und auch wieder ausgeben kann. Und ich habe davon eine Kopie auf einem Blatt Papier, ganz normal, nicht digital, mit Hand geschrieben. Und auf dieses Blatt Papier muss ich aufpassen wie auf Bargeld.
Aber wie können 12 Wörter für Sicherheit sorgen? Das kann doch jeder kleine Computer kann das doch hacken.
Na, das kann ein Computer nicht hacken. Das ist die Magie der Kryptographie. Und das ist eigentlich auch keine Magie, sondern das ist natürlich ein bisschen ein Spezialfeld. Aber das hängt mit dem Public-Private-Key-Verfahren zusammen. Diese 12 Wörter sind im Endeffekt nur eine für den Menschen leicht kopier- und abschreib- und lesbare Form eines sehr langen digitalen Schlüssels. Und diese 12 Wörter oder 24 Wörter müssen in der richtigen Reihenfolge da eingegeben werden.
Also in der richtigen Reihenfolge?
Es gibt eine, ja, das auch. Und es gibt eine vorgegebene Liste von 2048 Wörtern, aus denen 12 oder 24 eben zufällig ausgewählt werden. Und das ergibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, dass man selbst mit den modernsten Computern längere Zeit brauchen würde, um alle Varianten durchzuprobieren, dass das Universum existiert. Also die Kryptographie, die Mathematik sorgt hier für die Sicherheit.
Aber kann ich dann nicht einfach diese 2048 Wörter hernehmen und beliebige Kombinationen einfach mal auswerten und
kannst
schauen,
du? Ob natürlich.
Da finde ich dann vielleicht deine Wallet.
Ja, nur die Chance ist so gering, dass das wahrscheinlich in 100 Milliarden Jahren wahrscheinlich nicht einmal passiert. Aber leg los. Es gibt eine lustige Seite im Internet, die haben alle Zugangsdaten, alle Wallets, kann man sich dort anschauen. Alle 12 und 24 Wortkombinationen. Du klickst halt nur ein paar hundert Milliarden Jahre weiter auf der Webseite. Ja, also das ist sozusagen ein bisschen eine Anschaulichmachung, wie sinnlos dieses Vorhaben ist, irgendeine Wallet hacken zu wollen. Viel gefährlicher ist es, dass man kein Backup macht und dann den Stick verliert oder wenn man es nicht mit Hardware-Wallet macht, dass man sich einen Trojaner einfängt, ein Virus, der einem die Daten klaut. Auch gefährlich ist, man kauft die Bitcoin auf irgendeiner Börsenplattform, lässt die Bitcoin auf der Plattform liegen, dann habe ich und die Plattform verschwindet, sei es durch Hackerangriff, sei es durch Insider-Jobs, was auch immer. Deswegen immer noch der dringende Rat, Bitcoin selbst aufzubewahren, gerade wenn ich das langfristige Sparvehikel sehe. Die Bitcoiner sagen immer, not your keys, not your coins. Also wenn du selbst nicht die Zugriffsdaten hast für deine Bitcoin, sind es eigentlich nicht deine Bitcoin. Und es ist oft genug passiert, dass Börsen sich verabschiedet haben aus unterschiedlichsten Gründen und die Leute dann ihre Bitcoin, die aber bei der Börse lagen, verloren haben.
Aber das klingt für mich alles sehr, wie soll ich sagen, unsicher. Weil wenn ich jetzt Aktien kaufe an der Stuttgarter Börse, da habe ich keine Angst, dass die Börse verschwindet.
Ja, da greift der Staat ein und hast viel Regulierung, aber du bist natürlich auch denen ausgeliefert. Für den Bitcoin-Einsteiger hast du vielleicht noch einen Tipp. Irgendwann kommt auch dieser Jingle, der bekannte, die Leute, die schon ein bisschen mehr zugehört haben, soll es in Graz eine Bitcoin-Firma geben.
Ich glaube, die Experten sind sich einig, dass also Coinfinity da sehr zu empfehlen ist und dann eine Bitbox O2 aus der Schweiz zum Beispiel für solche Hardware-Wallets, habe ich gehört. Ja. Ist eine wissenschaftlich erwiesene Tatsache.
Ist eine super Kombination. Ja. Wobei ich quasi als unabhängiger Bitcoiner auch sagen kann, es gibt schon noch mehr, aber das ist eine Top-Kombi und vor allem auch eine einsteigerfreundliche Kombination.
Jetzt ist natürlich das Problem, dass jetzt ist das halt schon so weit fortgeschritten, weißt du, es ist jetzt schon so teuer, also bin ich nicht zu spät?
Es wäre natürlich immer besser gewesen, früher sich schon damit zu beschäftigen. Ich könnte mich jetzt maximal fragen, wie konnte es passieren, dass ich mich nicht schon vor 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren mit dem Thema beschäftigt habe? Ändern kann ich es nicht. Also Blick nach vorne richten. Schaut euch Bitcoin an, versucht das aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, versucht das Bitcoin an sich zu verstehen, ein bisschen mit Geldsystem, Politik, Geschichte dazu beschäftigen. Und wenn dann die Erkenntnis da ist, dann projiziert man das ein bisschen in die Zukunft und sieht, wir sind immer noch sehr früh dran. Ich habe dieser Tage eine Statistik gesehen, weiß nicht, wie die Daten genau zustande kommen. 4% der Menschen, die lesen und schreiben können, haben angeblich Bitcoin oder Kryptowährungen, haben sich schon mal mit dem Thema beschäftigt und das in irgendeiner Weise mal genutzt, sei es gekauft oder eine Transaktion gemacht. Das ist weniger, deutlich weniger als ein 20stel der Menschheit, und wenn man dann jene dazu nimmt, die jetzt vielleicht auf der ganz armen Seite sind, aber in ein paar Jahren auch aufschließen, und die Gesamtentwicklung der Welt ist zum Glück immer noch positiv, auch wenn man durch Medien und Nachrichten da ein bisschen einen falschen Eindruck kriegt. We're still early. Wir sind immer noch sehr früh dran. Ja. Und auf der einen Seite stehen ja auch 21 Millionen Bitcoin, maximal 21 Millionen Bitcoin, einer potenziell unendlichen Menge an US-Dollars, Euros, Yen, Renminbi, was auch immer gegenüber. Das heißt, natürlich denken die meisten Leute die Preise in Euro, aber Bitcoin kann so als perspektivischen Zielwert unendlich viel Euro pro Bitcoin erreichen, spätestens dann, wenn der Euro nichts mehr wert wäre. Das heißt, es ist nicht zu spät für Bitcoin. Schau es dir an und zieh deine Schlüsse, do your own research, auch so ein Spruch, den man immer wieder hört in der Szene. Ich kann nur jedem empfehlen, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Und es wäre unseriös, irgendeine Kursgarantie zu geben. Das geht nicht.
Aber
Bitcoin bewegt sich unabhängig von Euro und Dollar.
Aber hast du eine Kursprognose für diesen Zyklus, in dem wir uns jetzt befinden? Für dieses und nächstes Jahr?
Nein, aber wenn man so ganz einen greifbaren Vergleich nimmt, wenn ich heute einen Bausparvertrag abschließe und da jedes Monat 100 Euro einzahle und das Gleiche mache ich mit einem Bitcoin-Investment, sprich ich mache einen Dauerauftrag und kaufe jedes Monat für 100 Euro Bitcoin. Ein Bausparvertrag läuft 6 Jahre, Bitcoin spare ich 6 Jahre lang an, dann bin ich sehr mit sehr guten Karten ausgestattet, dass ich nach 6 Jahren mit meinem Bitcoin-Sparplan mehr Kaufkraft habe als mit einem klassischen Bausparvertrag.
Das heißt, tatsächlich reden wir von einer Alternative zu diesen ganz traditionellen, langweiligen Produkten?
Mittlerweile würde ich sagen, ja. Also mit jedem Tag des Bestehens wird Bitcoin stabiler, die Erfolgsaussicht, dass es Bitcoin auch morgen noch gibt, steigt. Und das Szenario, dass es Bitcoin auch in 6 Jahren noch gibt, war noch nie so wahrscheinlich wie heute. Und wenn es morgen noch gibt, ist es noch wahrscheinlicher. Vor 10 Jahren oder 12 Jahren hätte ich gesagt, okay, schauen wir mal an. Also da war noch die Frage, wie gibt es Bitcoin noch in 3-4 Jahren und was ist mit den ganzen anderen Coins? Die Frage ist für mich beantwortet. Das Lustige ist natürlich, jetzt kommen neue Leute rein, beschäftigen sich vielleicht auch ein bisschen eingehender damit und kommen zu den gleichen Fragen, die ich mir vor 10 Jahren gestellt habe. Warum Bitcoin und nicht gerade Coin 37? Und das ist auch ein bisschen ein Erkenntnisprozess. Und natürlich versucht man auch immer nachzugrübeln und die eigenen Einschätzungen zu hinterfragen. Aber irgendwann ist auch genug. Also ich suche jetzt nicht ganz aktiv nach dem Hebel, Bitcoin aus der Welt zu nuken, aber es hat jetzt 15 Jahre überdauert, es hat viele Krisen, mit jeder Krise ist auch stärker geworden, Verbote in großen Ländern wie China, viele Probleme überlebt, und aus meiner Sicht ist Bitcoin mit Abstand das stabilste und statischste, was wir haben im Finanzgeldbereich.
Bis der Quantencomputer kommt, oder? Weil dann ist vorbei, der knackt das dann und dann brauchen wir wieder was Neues.
Nicht wirklich. Also die Quantencomputer können ein paar bestimmte mathematische Operationen sehr effizient, und eine davon wäre auch potenziell geeignet, sagen diese Private-Keys-Zugriffsdaten zum Bitcoin zu errechnen. Aber das ist erstens, ja, das geht jetzt ein bisschen ins technische Detail. Das ist nur möglich für Bitcoin-Adressen, von denen man bereits eine Transaktion gesendet hat, weil die Adresse selber ist nicht der Private Key, das ist nur ein Hash davon. Und dann tauchen Quantencomputer nicht von heute auf morgen mit der erforderlichen Rechenleistung auf, sondern es ist ein langer Prozess, wird auch schon lange dran geforscht. Bin jetzt nicht der Quantenexperte, wie viele Qubits ein Computer können müsste, um überhaupt das Potenzial zu besitzen, sowas zu knacken. Und wenn das absehbar ist, Bitcoin ist jetzt an sich zwar statisch, aber wenn es reale drückende Probleme gibt, werden auch da Lösungen entstehen. Und wenn es einen Konsens gibt, einen breiten, dann kann man auch allenfalls auch etwas anpassen, dass dann quantensicher bis zum Ende nach unten durch ist. Ja? Wir hatten ja in der Vergangenheit auch das Thema mit mit der Skalierung von Bitcoin. Also wie viele Transaktionen kann Bitcoin verarbeiten? Das war vor 10 Jahren zwar ein Thema, aber kein Problem.
Wie viele Transaktionen kann Bitcoin verarbeiten?
Ja, auf dem Base-Layer, auf der Bitcoin-Blockchain, bringe ich momentan 3.000, 4.000, 5.000 Transaktionen unter pro 10 Minuten.
Aber das reicht doch niemals für Starbucks weltweit.
So ist es. Und deswegen sind auch verschiedene sogenannte Layer-2-Lösungen entstanden oder auch Sidechains, die insbesondere bei Lightning das Potenzial für eine nachhaltige Skalierungslösung haben. Lightning-Transaktionen bauen auf dem Bitcoin-Netzwerk auf. Die garantieren sozusagen, nachdem Bitcoin die Grundbasis ist und so der Schiedsrichter, die Sicherheit von Bitcoin. Und dort kann ich aber plötzlich im Prinzip beliebig viele Transaktionen machen. Wir könnten Video-Streaming, wenn wir wollen, im Sekundentakt abrechnen, ohne dass wir irgendwelche anderen Netzwerkserver die Bitcoin-Blockchain belasten.
Aber warum muss
das ermöglicht Lightning. Und damit kann ich auch bei Starbucks 10.000 Kaffees pro Sekunde verkaufen, weltweit, wenn ich will, und das über Bitcoin Lightning bezahlen.
Aber warum muss ich da was Neues hinzufinden? Ist das nicht ein Eingeständnis dessen, dass Bitcoin in seiner normalen Form nicht leistungsfähig genug ist?
Na, Bitcoin steht so im Spannungsverhältnis zwischen Dezentralität, also dass wirklich jeder einen vollwertigen Knoten zum Beispiel auch betreiben kann. Der Vorteil ist, wenn man das machen kann, ist, dass man eben nicht einer von dritten Partei ausgeliefert ist und denen vertrauen muss, dass sie dann korrekte Daten von der Blockchain liefern, sondern ich betreibe diese Hauptsoftware selber und habe damit bis zum Ende quasi durchgeprüft, die mengenmäßigen Konstanten, dass es nicht mehr als 21 Millionen geben wird, die Einhaltung aller Regeln, dass nur gültige Transaktionen und so weiter bei mir sichtbar sind. Diese Dezentralität sorgt auch für die Zensurresistenz, die Bitcoin mit sich bringt. Und wenn man jetzt jegliche Transaktion, jeden Starbucks-Kaffee auf diesen Base-Layer, auf diese Grundlagentechnologie von Bitcoin packen würde, dann würde das datenmäßig extrem explodieren. Mhm. Und dann könnte ich nicht das zu Hause mein altes Notebook als Bitcoin-Knoten verwenden, sondern brauche ein ganzes Rechenzentrum dafür. Und das ist ein Grund, warum man sagt, okay, den Grundlayer, die Bitcoin-Blockchain, möglichst einfach, möglichst schlank, möglichst wenig Komplexität da reinbringen. Komplexität ist der Feind der Sicherheit in der IT. Und deswegen haben auch andere Blockchain-Lösungen da immer wieder Probleme, bis hin zu stehenbleibenden Blockchains, weil sie halt einfach alles in den Base-Layer reinpacken. Und diese vergleichsweise Einfachheit von Bitcoin, die hohe Dezentralität von Bitcoin, sorgt eben für eine grundsolide Stabilität, auf die man dann mit Layer-2-Lösungen, mit Sidechains aufbauen kann.
Ich komme jetzt bald zum Ende, aber es ist ein Thema, das ist heikel ist, das muss ich noch ansprechen. Der Schwager von meinem Onkel, der ist in so einer Telegram-Gruppe, die heißt Die ganze Wahrheit. Und da wird oft darüber geredet, dass in Wahrheit die NSA hinter Bitcoin steckt.
Habe ich auch schon gehört, ja. Persönlich halte ich es für unwahrscheinlich. Das Schöne ist, es ist völlig egal, wer hinter Bitcoin steckt. Also wer auch immer Satoshi Nakamoto war, diese Person oder Gruppe von Personen kann nachträglich nichts an Bitcoin ändern und kann auch keine irgendwelchen Hintertüren, Geheimnisse in diesem Bitcoin-Code versteckt haben, weil erstens das Konzept ist sowieso öffentlich, die Software ist Open Source, das heißt jeder mit einem bisschen Programmierverständnis kann tatsächlich nachprüfen, was macht die Software wirklich, hält sich die auch an das Protokoll und selbst wenn jetzt Satoshi auftauchen würde oder morgen die NSA verkündet, ja, es ist auf unserem Mist gewachsen, wir hatten die Idee, so what? Sie können es ja nicht ändern. Sie können einen neuen Coin machen. Okay, das passiert eh permanent, dass irgendwelche neuen Coins gelauncht werden und nach kürzer oder längerer Zeit wieder verschwinden. Aber es gibt halt, nachdem es auch keinen Betreiber gibt, es gibt niemand, der jetzt einfach einen Schalter umlegt oder auch diesen massiven Einfluss hätte, da quasi mehr oder weniger willkürlich die Regeln zu ändern. Was bei der Nummer 2 Coin, Ethereum zum Beispiel, nicht mehr ganz so ist. Ja, dort gibt es Foundation, da gibt es die führenden Köpfe. Und die gehen halt dann mal vor, gemeinsam mit den Investoren, in welche Richtung man sich entwickelt und was man mal ändert und anpasst.
Also auch so ein Unterschied jetzt, sage ich mal, zwischen Bitcoin und den anderen sozusagen Kryptos.
So ist es, ja, genau. Also das ist ein wesentlicher Unterschied und den kann man auch nicht einfach nachmachen. Weil wenn du jetzt den NicoCoin machst mit 42 Millionen, dann bist du, musst du Marketing machen dafür. Bitcoin hat ja nicht mal ein Marketingbudget. Das ist einfach entstanden. Liebe Welt, da habt's, macht's was draus. Und es ist was draus gereift und entstanden. Und es wächst und reift weiter. Das lässt sich nicht wiederholen.
Du bist in Bitcoin seit wann? Also wann bist du zum ersten Mal in Kontakt gekommen damit?
Ja, im 2011er Jahr.
Gab es in der Zeit jemals Phasen, wo du gesagt hast, ja shit, das ist jetzt vorbei?
Nicht unbedingt shit, das ist vorbei, aber ich denke es an 2017 oder 16/17, wo eben diese Diskussion war, wie könnte man das Skalierungsproblem lösen? Machen wir größere Blöcke? Und dann gab es Argumente dafür, dagegen. Dann gab es auch diese Abspaltung im Jahr 2017, wo sich dann Bitcoin Cash und noch ein paar weitere abgespalten haben. Plötzlich kam das Abspalten in Mode, so ähnlich wie es zur Zeit lang NFTs in Mode waren, auf irgendwelchen Altcoins. Jetzt machen wir diese Dinge, Projekte auf der Bitcoin-Blockchain, einfach weil irgendwer irgendwo schnelles Geld sieht. Ja, ich kann mich auch erinnern an Saif Amous, der 2018 da bei uns war. Und das war dann schon wieder spannend und interessant, das mal aus einem anderen Mund zu hören. Warum Bitcoin und nicht andere Coins? Und das spielt eben das Ganze mit, was ich auch schon heute doch erwähnt habe. Netzwerkeffekt, sozialer Konsens, wir sind soziale Menschen. Und dass es halt spieltheoretisch quasi eine Win-Win-Situation ergibt, beim Marktführer quasi zu bleiben.
Okay, also jetzt haben wir viele Argumente gehört und auch viele Dinge entkräftigt, die so herumfleuchen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Selbst wenn Bitcoin den Quantencomputer überlebt, wenn die Lagarde mit dem digitalen Euro um die Ecke kommt, dann ist wirklich vorbei, oder? Weil dann brauchen wir ja keine private Kryptowährung mehr, dann haben wir ja einen digitalen Euro.
Der digitale Euro ist einfach nur das gleiche Euro-Geld mit einem anderen Maschall. Also das ist langweilig. Digitaler Euro ist zutiefst langweilig für mich. Das ist wie das 37. PayPal, nur dass er diesmal von der EZB kommt.
Aber ersetzt das dann nicht das, was Bitcoin heute kann?
Dann müsste die EZB auch die Geldpolitik ändern und sich selber quasi abschaffen und sagen, so, die Menge ist es und mehr gibt es nicht. Dann wäre es ein bisschen näher an Bitcoin. Nein, digitale Euro ist im Prinzip ja nur eine andere Transaktionsform. Und das ist ja der Mini-Vorteil, aber auch jetzt nur mehr primär für die Geldtheoretiker. Du hast als Privater damit plötzlich die Chance, solange das halt zulässig ist, also du bist natürlich auch weiter in der Regulierung und den Gesetzen und der politischen Willkür ausgeliefert, bis zu 3.000 Euro an Zentralbankgeld zu halten. Das heißt, plötzlich schuldet dir nicht deine private Bank, die Raiffeisen, die Volksbank, wer auch immer, die 3.000 Euro, die du am Konto hältst, sondern plötzlich ist die EZB, die den Kopf hinhält, dass da irgendwas dahinter steckt oder quasi der Konto, das Kontoführende
Institut. Aber das kann Bitcoin nicht gefährlich werden, sagst du?
Nein, sehe ich überhaupt nicht so. Also der digitale Euro ist aus Sicht von Bitcoin langweilig und aus meiner persönlichen Sicht doch ein bisschen gefährlich, weil es halt auch wieder Überwachung und Überwachungsmöglichkeiten Tür und Tor öffnet.
Aber die EZB sagt zum Beispiel, Bitcoin würde auch sozial nichts bringen und sei dementsprechend nicht wünschenswert.
Vielleicht steht ja auch Bitcoin in Konkurrenz zu dem, was die EZB tut. Und wenn sich Bitcoin weiter etabliert, wird es doch ein bisschen unwichtiger, was die EZB macht.
Das ist mal eine Perspektive, mit der ich gut leben kann. Lieber Johannes, haben wir noch irgendwann Gegen- oder Pro-Argument vergessen? Ich habe jetzt in meinem Kopf alle abgehakt, die ich dir hinwerfen wollte.
Wahrscheinlich gibt es noch jede Menge, aber ich komme ja gerne mal wieder.
Was glaubst du, jetzt mal ganz, wir haben jetzt die ETFs gesehen, wir haben jetzt BlackRock, wir haben jetzt Wall Street, jetzt gibt es auch wiederum Angriffe auf die Tools, die Privatsphäre schützen, also da ist jetzt nicht so, dass die Staaten da nichts machen. Wie geht es jetzt weiter die nächsten eineinhalb Jahre mit Bitcoin?
Fangen wir bei den Privatsphäre-Tools an. Ich gehe davon aus, man hat gesehen, wen schießt man denn raus? Die zentralen Instanzen bei diesen Privacy-Tools, also da sind die Koordinationsserver rausgeschossen worden oder die Gründer und Unternehmer, Betreiber von diesen zentralen Punkten. Ich gehe davon aus, dass man relativ bald, das ist die Community zum Glück sehr kreativ, dezentrale Koordinationsstellen sehen werden, wo es gar keinen Angriffspunkt mehr gibt für einen Regulator oder für wild gewordene Juristen aus den USA, die dann auf der ganzen Welt plötzlich Privacy-Fans jagen. Also das ist das, was dort passieren wird. Ansonsten, wir hatten jetzt Halving vor einigen Wochen. Das ist abgelaufen eigentlich wie jedes Mal. Das war schon mein viertes Halving. Es passiert nämlich genau nichts zum Halving. Mhm. Der Kurs plätschert völlig weiter, ein paar Prozent rauf, runter, was auch jetzt für Bitcoin-Verhältnisse völlig langweilig ist. Fundamental denke ich jetzt, da sind wir schon wieder beim Preis, dass jedes weitere Halving in der Wirksamkeit etwas schwächer wird, weil es ist nur noch sozusagen eine Halbierung von 6¼ auf 3¼ Bitcoin pro 10 Minuten und das nicht eine andere Wirkung hat als damals vielleicht von 50 auf 25. Genau. Aber es wird schon wirken. Und die Probleme in der Realwelt, in der Geldpolitik werden nicht weniger. Man erwartet ja schon in den nächsten Monaten erste Zinssenkungen im Euroraum. Die Amerikaner haben es gerade abgesagt, habe ich so ein bisschen mitgekriegt oder verschoben. Das heißt, mittelfristig gehen die Geldtüren sowieso wieder auf, weil sonst kracht es woanders. Und all das sind auch wieder externe Faktoren, die auch wieder Bitcoin auch beim Preis in Fiat, in inflationärer Währung anschieben werden.
Lieber Johannes, vielen Dank für das, für dieses Experiment. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, wieder in diese Rolle zu schlüpfen. Es ist, glaube ich, wichtig, weil ja es kommen ja immer wieder neue Leute dazu und die wollen diese Fragen dann auch beantworten oder auch stellen. Und da muss man auch, Journalismus ist Wiederholung. Wir timestampen jetzt diese Folge und zwar, weil ich sage, du bist gerade auf der Durchreise zur Bitcoin-Zitadelle. Die ist in der Gegend von Hannover, habe ich das richtig im Kopf?
Genau.
Mir tut es ja wahnsinnig leid, ich kann aus privaten Gründen dieses Mal nicht dabei sein. Das heißt, das ist die erste, ich war auf den ersten dreien, ich habe alle drei abgeklappert und bin das erste Mal nicht dabei. Also im Nachhinein, weil diese Folge geht erst raus, da ist die Zitadelle schon wieder vorbei, aber im Nachhinein liebe Grüße und ich wünsche dir viel Spaß dort. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
Genau, so machen wir das. Danke für die Einladung, war schön da zu sein. Alles Gute.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.